HR Info. Hessen.
Der Einbruch in die eigenen vier Wände. Etwas, das sich sicher niemand wünscht. Doch genau das ist eine Erfahrung, die immer mehr Menschen machen. Denn die Zahl der Wohnungseinbrüche steigt seit Jahren. Die Aufklärungsquote ist allerdings gering. Nur ein Thema heute in HR Info Hessen. Ich bin Sarina Hase. Alleine in Hessen wurde im vergangenen Jahr mehr als 11.000 Mal in Wohnungen oder Häuser eingebrochen, sagt die polizeiliche Kriminalstatistik. Doch gerade mal 21,6% der Einbrüche konnten davon im letzten Jahr auch aufgeklärt werden. In anderen Bundesländern, da sieht es auch nicht besser aus. Daher haben sich die Innenminister der Länder Hessen, Bayern, Baden-Württemberg oder auch Rheinland-Pfalz zusammengetan und wollen, dass ihre Fahnder bei der Polizei intensiver zusammenarbeiten. Eine entsprechende Vereinbarung haben sie nun am Rande der Innenministerkonferenz der Länder im Saarland unterschrieben. Welchen Einfluss das auf die Praxis der Ermittler hat, berichtet aus Wiesbaden Bianca von der Au.
Einbrecher machen keinen Halt an der Landesgrenze, die Polizeiarbeit überwiegend schon, denn die ist Ländersache. Wenn beispielsweise eine Bande im südhessischen Bensheim eine Reihe von Einbrüchen begeht, ist die hessische Polizei zuständig. Machen sich die Täter über die nahegelegene A5 auf in Richtung Süden und steigen etwa im 20 Kilometer entfernten Weinheim in weitere Wohnungen ein, ist das Sache der Polizei in Baden-Württemberg. Künftig, so der hessische Innenminister Peter Beuth, soll das anders werden.
Wir wollen dafür Sorge tragen, dass in gemeinsamer Ermittlungsarbeit über die Landesgrenzen hinweg Polizeibeamte eben zusammenarbeiten und dort auch eine Struktur eben für die Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls hinbekommen. Wir wollen unsere Erkenntnisse bei Spuren, unsere Erkenntnisse bei Tätern schneller austauschen.
In einem 8-Punkte-Programm gegen Wohnungseinbrecher, das die Innenminister unterzeichnen werden, ist aufgelistet, in welchen Bereichen die hessische Polizei künftig besser mit ihren Kollegen aus Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zusammenarbeiten soll. Da ist die Rede von einem besseren Lage- und Informationsaustausch, grenzüberschreitenden Fahndungen und Kontrollen, gemeinsamen Präventionsmaßnahmen und Spurenabgleich. Aus Sicht der innenpolitischen Sprecherin der SPD-Fraktion Nancy Faeser ist dafür kein schriftliches Abkommen nötig.
Ich wundere mich allerdings über das Abkommen, weil bislang war mein Eindruck, ich bin viel vor Ort unterwegs, dass auch jetzt schon nicht an den Ländergrenzen Halt gemacht wird, sondern dass sehr wohl Informationen ausgetauscht wurden, auch bislang schon. Deswegen ist mir der Mehrwert dieser neuen Vereinbarung noch nicht klar.
Günter Brandt vom Bund Deutscher Kriminalbeamter Landesverband Hessen hingegen sagt, derzeit hänge es von persönlichen Kontakten ab, ob ein Präsidium in einem anderen Bundesland von einer Einbruchsserie in Hessen erfahre oder nicht. Laut Brandt fehlt für einen besseren Austausch, wie ihn das Abkommen der Innenminister vorsieht, vor allem ein einheitliches Dateisystem.
Sie müssen sich vorstellen, wir haben reisende Täter, wir haben Daten, wir haben zum Beispiel Handydaten, wir haben Kfz-Daten, wir haben Personalien, die wir in Datenbanken speichern. Und wenn wir die Erkenntnisse auch haben, dass das reisende Einbrecher sind, dann wäre das natürlich für eine Polizeistreife in Baden-Württemberg ja sehr hilfreich, wenn die in Kassel schon mal gesehen und eingegeben worden wären.
So ein einheitliches EDV-System, auf das die Polizei in allen vier Bundesländern zugreifen und Informationen einstellen kann, sieht das Abkommen nicht vor. Aus dem bayerischen Innenministerium, wo bereits seit Sommer eine Kooperation mit Baden-Württemberg besteht, heißt es, das Abkommen sei der Startschuss für eine bessere Vernetzung und Austausch von Erfahrungen. Und das funktioniere auch ohne eine gemeinsame EDV.
Doch es gibt bereits auch Teile in Hessen, da wird schon jetzt länderübergreifend gearbeitet, wie zum Beispiel in Bad Hersfeld. Dort kooperiert die Polizei eng mit den Kollegen im benachbarten Thüringen. Über die Erfahrungen berichtet Petra Klostermann.
Die enge Anbindung über die A4 nach Thüringen bringt der hessischen Polizei Freud und Leid. Denn die meisten Wohnungseinbrüche Osthessens passieren im Kreis Hersfeld-Rotenburg. Im vergangenen Jahr wurden Einbrecher dort 144 Mal aktiv. Die Aufklärungsquote ist mit 16,7% im Kreis Hersfeld-Rotenburg allerdings besser als im Kreis Fulda und im Vogelsberg. Das könnte der guten Zusammenarbeit zwischen der Polizei Bad Hersfeld und ihren Kollegen in Thüringen zu verdanken sein. Polizeipressesprecher Manfred Knoch berichtet.
Wir hatten vor einigen Jahren einen Banküberfall in Friedewald. Das war damals sehr dramatisch. Der Täter hatte dann auch noch eine Geisel genommen. Und zufälligerweise war dann auch ein Hubschrauber aus Thüringen im Einsatz. Der ist dann einfach mal rübergeflogen über das Waldgebiet Bodesroh und sodass wir dann praktisch an dem Tatfahrzeug immer dran waren und es hat wunderbar geklappt.
Bei der Fahndung nach Einbrechern durchsuchen Polizeibeamte aus Bad Hersfeld manchmal auch Wohnungen und Häuser in Thüringen.
Also das läuft auch sehr, sehr gut, wenn wir diesen Hinweis haben, dass der Täter geflüchtet ist, zum Beispiel in seinem Heimatort, der in Thüringen liegt. Dann wird die für den Wohnort zuständige Dienststelle informiert und dort fahren wir hin und machen dann abgestimmt natürlich mit der zuständigen Staatsanwaltschaft und auch mit dem Gericht dann die entsprechenden Hausdurchsuchungen. Und wenn wir den Täter natürlich vor Ort finden, dann wird er mitgenommen und zum Beispiel auch erkennungsdienstlich behandelt und vernommen.
Der hessische Innenminister Peter Beuth fordert eine schnellere Kommunikation unter den Polizeipräsidien, um Einbrecher zu fassen, die an einem Ort zuschlagen und dann weiterreisen. In diesem Zusammenhang lobt er die regelmäßigen gemeinsamen Verkehrskontrollen der Polizei Bad Hersfeld und Bad Salzungen.
HR Info, Hessen.
Am 15. Juni sind die hessischen Kommunalwahlen genau 100 Tage her. Und dabei sind die politischen Verhältnisse in Hessen ziemlich durcheinander gewirbelt worden. Unter anderem auch, weil noch eine Partei aufgetaucht ist, nämlich die AfD, die Alternative für Deutschland. Dort, wo sie angetreten ist, ist sie auch in die Kreistage, die kreisfreien Städte und Parlamente eingezogen. An vielen Orten auch gleich aus dem Stand heraus mit 8-12% der Sitze. Dadurch haben viele alte Koalitionen, die zuvor regiert hatten, ihre Mehrheit verloren, wie in Frankfurt zum Beispiel, aber auch in Darmstadt oder in Kassel. In vielen Parlamenten reichen dadurch nicht mehr zwei Fraktionen für eine Mehrheit, sodass andere Konstellationen her müssen. Dazu haben wir mit Reporter Frank Angermund gesprochen und er hat uns berichtet, in welchen Städten die Kommunalpolitiker völlig neue Wege zur Regierungsbildung gehen müssen.
Ja, beispielsweise in Wiesbaden, da ist ja die große Koalition von CDU und SPD abgewählt worden und herausgekommen ist jetzt ein Vierer-Bündnis, keine Koalition. Und dieses lose Bündnis aus CDU, SPD, Grünen und FDP, die haben so ein paar gemeinsame Kernthemen, wie die Schulsanierung zum Beispiel, aber die werden auch nicht in jedem Punkt mit einer Stimme sprechen. In Darmstadt, da gibt es zum Beispiel immer noch das Zweierbündnis von Grünen und CDU, aber dieser Koalition fehlt eine Stimme zur Mehrheit und deshalb gibt es hier eine Tolerierungsvereinbarung mit einer Bürgerliste, die heißt Uffbasse und soll Grünen und CDU die gewünschten Mehrheiten beschaffen, beispielsweise wenn es um den Bau neuer Wohnungen geht oder beim Thema Schulkinderbetreuung. In Darmstadt sind die Koalitionsverhandlungen auch ein bisschen schwierig gewesen. Mit der FDP ist es wohl gescheitert, weil die Liberalen anders als die Bürgerliste einen Stadtratposten gefordert hatten. In Frankfurt ist nach 10 Jahren Schluss mit Schwarz-Grün. Die neue Koalition besteht aus 3 Parteien, CDU, SPD, Grüne. Das ist alles andere als eine Liebeshochzeit. Und diese Zweckgemeinschaft aus den 3 Parteien muss vor allem die Wohnungsnot in der Stadt in den Griff kriegen. Also in Hessen Stadtparlamenten gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt.
Das bedeutet, so eine Neuorientierung in der Politik geht ja auch nicht ohne Reibung vonstatten. Gab oder gibt es die auch vor Ort?
Ja, nehmen wir mal das Beispiel Frankfurt. Da spürt man als politischer Beobachter, dass dort plötzlich Parteien zusammenarbeiten, die sich jahrelang politisch bekämpft haben und das auch noch nicht wirklich beendet haben. Da ist von Regierungszusammenarbeit noch nicht ganz so viel zu spüren. Egal, ob in der Stadtverordnetenversammlung oder auf Pressekonferenzen. Es gibt immer wieder mal kleinere oder größere Seitenhiebe auf den ehemaligen politischen Gegner und jetzigen Koalitionspartner. Vor allem heißt Koalition ja Kompromisse eingehen oder Probleme umschiffen. In Frankfurt ist das größte Problem der fehlende Wohnraum der wachsenden Stadt. Die SPD, die hatte immer vorgeschlagen, am Pfingstberg im Norden einen neuen Stadtteil zu errichten. CDU und Grüne haben das immer abgelehnt, weil der Anschluss an den ÖPNV zu teuer wird. Aber im Koalitionsvertrag, da fehlt auch dieses Wörtchen Pfingstberg, das steht da nicht. Dafür gibt es auch keine Mehrheit in der Koalition, aber es steht dort, dass alle möglichen Flächen zur Wohnbebauung geprüft werden können. Das klingt nach Auslegungssache und egal, wo man auf Politiker der neuen Konstellation trifft, es fällt ständig der Begriff Pfingstberg und da merkt man, dass die Wähler den Parteien eine wirklich schwere Aufgabe mit der Regierungsbildung gegeben haben. Es reibt und knirscht noch gewaltig und nicht jedes Bündnis wird diese Legislaturperiode überstehen oder auch erfolgreich gestalten.
Gibt es denn an einigen Orten durch diese ja völlig neue Situation so etwas wie einen Politikwechsel?
Ja, Mörfelden-Walldorf ist, glaube ich, beispielhaft die Flughafengemeinde. Dort waren die Mehrheiten bisher ja klar gegen Fluglärm, für Nachtflugverbote und gegen den Ausbau des Frankfurter Flughafens. Mörfelden-Walldorf, sowas wie das Zentrum des Widerstands gegen den Flughafen. Da sind auch rund 3 Millionen Euro in den letzten 12, 14 Jahren für Anwälte, für Gutachten und Prozesse gegen den Flughafenausbau investiert worden. Doch die neue Mehrheit von SPD SPD, FDP und Freien Wählern, die will die Banner, die überall in der Stadt hängen, die gegen den Flughafen sind, abhängen. Und das ist ja schon mal symbolisch für einen Politikwechsel. Jetzt heißt es, dass ein konstruktiver Dialog mit dem Flughafen angestrebt wird, mit dem Ziel, von den Möglichkeiten einer Kooperation mit dem Flughafen zu profitieren. Und obwohl sich die Gemeinde weiter gegen Fluglärm wehren will, ist das doch schon plötzlich, sind das andere Töne, die man von dort hört.
Besonders gut hat die AfD bei den Kommunalwahlen in Stadt und Kreis Offenbach abgeschnitten. Im Kreis holten sie dort 14,7% der Stimmen. Und auch in mehreren kleinen Städten, wie zum Beispiel in Dietzenbach, da sah das Ergebnis ähnlich aus. Wolfgang Hetfleisch hat sich angeschaut, wie die AfD im Kreistag des Landkreises Offenbach seit der Kommunalwahl auftritt.
Wer die Vertreter der AfD sucht, findet sie ganz links. So will es die Sitzordnung im Kreishaus in Dietzenbach. 13 Mandate hat die Partei errungen. Was die neuen vorhaben, sagt SPD-Fraktionschef Werner Müller, müsse man erst noch sehen.
Wir wissen eigentlich nicht so recht, wie die kommunalpolitischen überhaupt ticken. Wir müssen mal davon ausgehen, dass sie sich nicht von dem distanzieren, was die AfD-Spitze verlautbart, von Herrn Gauland bis Frau Petri.
Bei Raimund Butz, dem Fraktionssprecher der Grünen, klingt das ganz ähnlich.
Ich glaube, dass die AfD versuchen wird, das Programm, was sie sich auf Bundesebene gegeben hat, auch hier im Kleinen, im Kreistag anzusprechen und umzusetzen.
In der zweiten Kreistagssitzung seit der Wahl ist davon wenig zu spüren. Der AfD-Fraktionsvorsitzende Robert Rankel äußert sich zu verschiedenen Themen. Dabei fasst sich der promovierte Unternehmensberater aus Rottgau kurz und bleibt sachlich. In den Abstimmungen passiert es schon mal, dass sich AfD und Grüne einig sind. Rankel findet das auf dieser Ebene normal.
Wir haben gute Themen, die diskutiert worden sind, zugestimmt, andere, die wir nicht so für zielführend halten, abgelehnt. Und das wird auch die nächsten 5 Jahre so stattfinden.
Der AfD-Kreis- und Fraktionsvorsitzende kennt das politische Geschäft. Er war mal in der FDP. Selbst als es im Kreistag darum geht, wie die Unterbringung von Flüchtlingen finanziert wird, bleibt Rankel moderat. Seinen Standpunkt schildert er später so.
Jedes zweite Wort war Integration. Also richtig wurde nicht gesagt, dass die anerkannten Asylbewerber integriert werden müssen, zwangsläufig. Das sind unsere Mitbürger, gar keine Frage. Aber die, die hier letztendlich aus anderen Gründen hergekommen sind, müssen motiviert werden, dass sie zurückkehren.
Nicht überall klingt die AfD so staatstragend. Christine Thüne, die Partei- und Fraktionschefin in der Stadt Offenbach, hat es gerade mit einer anderen Kommunikationsstrategie versucht. Sie wies in einem Besucherbeitrag auf der Facebook-Seite der AfD Hessen auf einen vermeintlichen Skandal hin. In Offenbacher Schulklassen säßen nur 4 oder 5 Schüler, denn gläubige Muslime könnten sich im Fastenmonat Ramadan freistellen lassen. Richtig ist, dass muslimische Kinder am Tag des Fastenbrechens am Ende des Ramadan auf Antrag einen Tag schulfrei kriegen. Im Gespräch mit dem HR räumt Thüne später ein, es habe sich um ein Missverständnis gehandelt. Es sind Geschichten wie diese, die SPD-Mann Werner Müller vom Kreistag fernhalten will.
Sobald Positionen erkennbar sind, die diesen rassistischen und ausländerfeindlichen Tenor mit sich tragen, haben wir uns darauf verständigt, dass wir deutlich dagegen halten. Nur bisher haben sie sich hier in dieser Weise nicht artikuliert.
Umso deutlicher geht es in den Kommentaren und der Facebook-Posts der Hessen-AfD zur Sache. Dort heißt es zum Beispiel, die Altparteien müssten entsorgt und
dieses Terroristendreckspack schnellstens aus Regierung ausgerottet werden.
AfD-Landesgeschäftsführer Thomas Ort wollte sich zur Strategie der Landespartei auf Nachfrage nicht äußern.
Demokratie leben, so heißt ein Programm der Bundesregierung. Und es soll Jugendliche davon abhalten, sich von extremistischer Propaganda täuschen zu lassen. Aber ein solches Programm hört natürlich auf zu leben, wenn es an Unterstützung mangelt. Diese Gefahr besteht zwar nicht für das ganze Programm, aber offenbar sehr wohl für ein hessisches Projekt, eines in Frankfurt, das als Vorzeigeprojekt gilt. Das wird jedes Jahr mit 130.000 Euro gefördert. Es richtet sich gegen salafistische Propaganda und die Versuche salafistischer Ideologen, junge Menschen für den Dschihad anzuwerben. Nun steht dieses Projekt offenbar vor dem Aus. Das hat unser Politikredakteur Volker Siefert recherchiert. Wir haben ihn gefragt, um welche Art Projekt es sich dabei handelt.
Es gibt 40 Moscheegemeinden in Frankfurt und bislang gibt es noch keine Sozialarbeit, keine professionelle Sozialarbeit. Deswegen sollte ein Pilotprojekt im Rahmen von Demokratie leben mit Namen Professionalisierung der Jugendarbeit in Moscheegemeinden dazu führen, dass es eben in Zukunft in den Moscheen Sozialarbeiter gibt, die bei den Problemen von jungen Menschen beraten, die aber auch so etwas wie demokratisches Selbstverständnis dort entwickeln, in Jugendgruppen und so weiter. Das AMKA, also die Integrationsbehörde der Stadt Frankfurt, hat das Projekt vergangenen Herbst vorgestellt und selbst nochmal mit 30.000 Euro dotiert, die oben drauf gelegt wurden. Und damit sollte quasi ein Schub kommen, um dieser Anwerbung in den Dschihad einen Riegel vorzuschieben.
Was ist nun nach deinen Recherchen aus dem Projekt geworden?
Ja, es ist in seiner ursprünglich gedachten Form mit drei Moscheen, der Abu-Bakr-Moschee, der Tariq-Ben-Ziyad-Moschee und dem Moscheeverein Thun, ja, gestorben, muss man sagen. Die drei Moscheevereine sind ausgestiegen. Uns liegt eine Mail vor, in der sie das schon Anfang des Jahres dem AMCA, also der Integrationsbehörde, mitgeteilt haben. Und ich habe mit einem der Moscheevorstände gesprochen. Er hat mir gesagt, dass es für sie außer Arbeit nichts gebracht hätte. So sei ein Sozialarbeiter geschickt worden im Rahmen des Projektes. Der hätte so schlecht Deutsch gekonnt, dass ihn die Jugendlichen nicht akzeptiert hätten. Sie hätten sich außerdem mehr Geld, mehr öffentliche Unterstützung für eigene Projekte, wie zum Beispiel Bildungsfahrten oder Sportaktivitäten vorgestellt. All das sei nicht gekommen und deswegen haben sie die Reißleine gezogen.
Das heißt, das Vorzeigeprojekt in Frankfurt hat keine Partner mehr. Was sagt die Frankfurter Stadtpolitik dazu?
Ja, aufgrund unserer Berichterstattung hat das Thema an Fahrt gewonnen. Die Leiterin, die Dezernentin für Integration in Frankfurt, Nagis Eskandari-Grünberg von der Partei Die Grünen, hat sich geäußert. Sie hat auch mit den Moscheen gesprochen. Sie versucht jetzt sozusagen zu retten, was zu retten ist. Das Projekt, so wie es vorgesehen war, ist vorbei. Da gibt es keinen Weg mehr zurück. Sie will aber Gespräche führen, andere Projekte mit den Moscheen zu machen. Da gibt es wohl auch guten Willen seitens der Moscheen. Sie hat mir gegenüber im Gespräch aber auch durchblicken lassen, dass sie nicht unbedingt rechtzeitig informiert worden ist über das Aus der Moscheen bei diesem Projekt, das ja schon Anfang des Jahres unmissverständlich in einer E-Mail formuliert wurde, auch dem AMCA zugeleitet wurde. Man habe ihr seitens der Verwaltung über Schwierigkeiten berichtet, die es gegeben hätte, aber erst Ende Mai habe sie erfahren, wie es tatsächlich um das Projekt steht und dann auch die Zahlungen der Stadt, das sind ja immerhin 30.000 Euro im Jahr, die seitens der Stadt als Kofinanzier in das Projekt geflossen sind, eingestellt. Also da scheint es auch innerhalb dieser Institution AMCA das ein oder andere an Abstimmungsmöglichkeiten nicht genutzt worden zu sein.
Welche Schlussfolgerungen kann man denn jetzt nach diesen Recherchen ziehen?
Es bleibt bei dem Resümee für mich, dass sich keiner der Beteiligten bei diesem Projekt mit Ruhm bekleckert hat. Wir wissen seit langen, seit vielen Jahren, dass es diese Radikalisierungstendenzen unter einzelnen Gruppen von Jugendlichen in dem Umfeld von Moscheegemeinden gibt oder bei Jugendlichen mit einem muslimischen Hintergrund. Man will seit Jahren da Sozialarbeit im professionellen Sinne installieren. Man hat jetzt auch Geld seitens des Bundes und der Stadt in die Hand genommen und zwar nicht unwesentliche Summen. Aber rausgekommen ist nichts Verwertbares und es bleibt weiterhin bei den politischen Willensbekundungen in diesem Bereich was zu tun, was dann auch effektiv in der Jugendarbeit greift. Bislang ist da noch nichts Greifbares geschehen.
Ein Bombenanschlag auf das Frankfurter Radrennen am 1. Mai 2015. Gerade noch so verhindert. Das war der Schock vergangenen Jahres. Nun hat das Frankfurter Landgericht gesagt, da ist gar kein Terroranschlag vorbereitet worden. Damit hat das Gericht den Terrorvorwurf gegen den Angeklagten Halil D. fallen gelassen. Der Prozess habe bisher keinen Hinweis gegeben, dass der 36-Jährige konkret einen Anschlag auf das Radrennen ausüben wollte. HR-Info-Gerichtsreporterin Heike Borufka hat den Prozess von Anfang an mitverfolgt. Mit ihr haben wir gesprochen und wollten wissen, welcher Vorwurf denn dann da überhaupt noch übrig bleibt.
Na, bisschen was bleibt noch übrig. Zum Beispiel der Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz und der Verstoß gegen das Waffengesetz. Wir erinnern uns, in der Wohnung bzw. im Keller bei Halil D. ist ja eine funktionsfähige Rohrbombe gefunden worden. Eine Rohrbombe, die im Umkreis von 10 Metern tödlich gewesen wäre. Eine Rohrbombe, die gespickt war mit Stahlnägeln, mit Kugeln, mit Nieten. Also was richtig Gefährliches. Das bleibt schon noch übrig, aber in der Tat der Hauptvorwurf, nämlich, dass er einen Anschlag auf den Radklassiker geplant hat, dafür scheint es keine Beweise zu geben.
Aber warum wurde dieser Hauptvorwurf überhaupt fallen gelassen?
Die Vorsitzende Richterin hatte wörtlich gesagt, nach der derzeitigen Würdigung gebe es keine Hinweise darauf, dass er das vorhatte. Dazu muss man vielleicht bedenken, dieser Vorwurf ist ja schwierig nachzuweisen. Wir müssen ja hier einem Angeklagten nachweisen, dass er etwas vorhatte, also etwas, was noch gar nicht geschehen ist. Man muss ihm dafür im Grunde genommen ja auch in den Kopf gucken. Was hatte der vor? Jetzt kann man natürlich auf die Idee kommen, wenn jemand eine Rohrbombe in der Wohnung liegen hat, dass man eine Rohrbombe auch zünden möchte, etwa bei einem Radrennen wie in diesem Fall. Aber dafür hätte es mehr gebraucht. Es hätte zum Beispiel Pläne gebraucht, dass man mal nachweisen kann, er hatte das da wirklich vor. Und so ist nicht zu widerlegen, was seine Anwälte sagen, nämlich, das ist eine uralte Bombe und das ist halt ein Waffennarr und ein Chemiker und deswegen hat er auch Chemikalien gehabt und deswegen hat er auch Bomben gebaut, weil er schon als Jugendlicher Zigarettenautomaten gerne in die Luft gesprengt hat.
Überraschung, also rund um die Absage des Frankfurter Radklassikers am 1. Mai letzten Jahres. Der Hauptvorwurf, die Vorbereitung eines Terroraktes, wurde vom Landgericht Frankfurt nun fallen gelassen. Dazu Heike Borufka.
HR Info, Hessen.
In Darmstadt ist der Kultursommer Südhessen gestartet. Dabei finden in den nächsten 4 Monaten rund 250 Veranstaltungen in mehr als 60 Städten und Gemeinden statt. Und dabei gibt es auch viel zu erleben. Mit einem großen Programm aus den Bereichen Musik, Theater, Literatur. Es wird aber auch Mitmachprojekte geben, die sich vor allem an Kinder richten. Die Veranstaltungen und auch die Ausstellungen, die finden in den Landkreisen Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, in Groß-Gerau, Offenbach und Odenwald sowie auch in Darmstadt statt. Dazu Stefan Willert.
Open-Air-Konzerte gehören zu den Besonderheiten des Kultursommers und auch Musikveranstaltungen an historischen Orten oder mit einem politischen Anliegen. Als Konzerthighlight bewerben die Kultursommerveranstalter etwa das Konzert der Initiative Classic for Peace am 25. August in der Orangerie in Darmstadt. Die Dirigentin Anna Skrileva, die die Initiative in Südhessen ins Leben gerufen hatte, hat jugendliche Musiker aus Russland, Ukraine, Deutschland, Syrien und Kuba zusammengeholt.
Die jungen Menschen sind noch offen. Deswegen finde ich es super wichtig, dass man die zusammenbringt, gerade aus Ländern, die offiziell als Feinde betrachtet werden.
Kulturveranstaltungen auch in kleine Gemeinden bringen ein besonderes Anliegen des Kultursommers Südhessen. Die Darmstädter Regierungspräsidentin Brigitte Lindscheid, in deren Haus die Kultursommer-Geschäftsstelle arbeitet.
Und das ist ja das Wichtige beim Kultursommer. Von großen Städten bis ganz kleinen Dörfern auch, in denen auch etwas stattfindet und wo sie auch zeigen können, welche kulturelle Vielfalt auch auf dem Land, auch im Odenwald und auch in den Landkreisen stattfindet. Und das ist das Besondere am Kultursommer Südhessen.
Junger Kultursommer Südhessen heißt jener Programmteil, der sich an junges Publikum richtet, etwa mit Kindertheater und Workshops, beispielsweise die Aktionstage im Regio-Museum Seligenstadt im Landkreis Offenbach. Im Sommer gehören Fußgängerzonen, Plätze und Höfe in der Stadt auch den Straßenmusikern und den Straßentheatern. Ab 26. August 3 Tage Volk im Schloss Dornberg in Groß-Gerau und die Nacht der Lichter in Dietzenbach in der Altstadt sowie die Nacht der 1000 Lichter in der Michelstädter Altstadt, beide am 20. August.
Mozart hat schon in einem Brief damals an seinen Vater geschrieben, die Orgel ist der König aller Instrumente.
Der Mainzer Domorganist Daniel Beckmann. Er wird am 9. Juli in der Wallfahrtskirche Dieburg spielen. Zum 14. Mal im Rahmen des Kultursommers Südhessen gibt es die Domorganistenreihe. Festivals im Rahmen des Kultursommers Südhessen sind natürlich auch vor allem ein Angebot für das jüngere Publikum. Rock am Tännchen in Weiterstadt oder die Stadtpark-Beats in Bensheim und das Trebur Open Air im Juli. Die Geschäftsführerin des Kultursommers Südhessen, Christine Ihl.
Ziel des Kultursommers ist es auch, dass für jeden Musikgeschmack in unserem Programm was dabei ist, also sowohl für junge Leute als auch für ältere, mit kleinem und mit großem Portemonnaie. Ja, einfach eine Bereicherung der Kultur in Südhessen ist das Hauptziel.
Der Kultursommer Südhessen 2016 hat begonnen, Stefan Willert berichtete. Und das war die Sendung HR Info Hessen und die gibt's wie immer auch im Internet zum Nachhören und herunterladen auf hrinforadio.de. Ich bin Sarina Hase.